Felix Damm?
Hallo, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen des Sylt-Videos. Sie sind Fachanwalt für Medienrecht, haben in der FAZ kritisiert, wie die Bild über das Video berichtet hat, auf dem junge Erwachsene in der Sylter Bar Nazi-Lieder singen. Wie genau ist die Bild vorgegangen? Was hätte ich sehen können, wenn ich die Bild gelesen hätte?
Also die Bild hat, ich habe das nochmal nachgelesen, die hat mindestens 30 Beiträge mittlerweile über diesen ganzen Vorgang veröffentlicht. In vielen dieser Beiträgen ist ein Video eingebunden und auf dem Video sieht man, wie eine Gruppe sich selber filmt, glaube ich. Das ist so ein bisschen die Anmutung eines Selfies. Und das geht dann in die Runde und es wird dort gesungen. Und es wird dort eben unter anderem auch diese Parole gesungen, Deutschland den Deutschen und Ausländer raus. Das ist um diese Sequenz herum rankt sich die Berichterstattung der Bild.
Das ist ja eigentlich ein privates Video, das die Bild da veröffentlicht. Unter welchen Bedingungen darf sowas überhaupt in der Öffentlichkeit verbreitet werden?
Also, soweit ich informiert bin, ist das Video ja von einem derjenigen aufgenommen worden, die dort selber teilgenommen haben. Und es ist dann von dort aus, von wem auch immer, in die sozialen Medien gelangt. Und insofern ist es veröffentlicht worden und dort auch dann zur Kenntnis genommen worden und möglicherweise auch dann der Bild zugespielt worden. Es hat den Weg in die sozialen Netzwerke gefunden, TikTok, überall. Und insofern kann man mit dem Material natürlich umgehen, kann es kommentieren, kann darüber berichten. Und also grundsätzlich sehe ich da kein Problem, außer möglicherweise jetzt eine urheberrechtliche Fragestellung. Also, aber inhaltlich kann das Video als solches zum Gegenstand einer Berichterstattung gemacht werden.
Okay, das heißt, es ist kein privates Video mehr, sobald ich es irgendwo in den sozialen Medien veröffentliche.
Naja, was heißt privates Video? Also es ist ein privates Video insofern, als dass eine private Veranstaltung gefilmt wird. Aber es ist im Grunde genommen dann kein privates Video insofern, als es öffentlich gemacht wurde. Und dann darf man natürlich auch darüber berichten und darf zum Gegenstand des Beitrages dann auch Sequenzen aus diesem Video nehmen und darf sich damit beschäftigen und das dann zum Thema einer Berichterstattung machen.
Okay, berichtet wurde über das Video oder wird wahrscheinlich immer noch mit unverpixelten Screenshots, mit abgekürzten Namen, mit Wohnorten, Arbeitgebern der Abgebildeten. Das Video selbst ist öffentlich, haben wir gerade festgestellt. Warum ist die Art und Weise der Berichterstattung der Bild trotzdem kritikwürdig?
Also es ist ja so, wenn man jetzt mal dogmatisch vorgeht, dann haben wir die Frage zu klären, ob wir hier einen Beitrag haben, der sich mit einem Berichtsgegenstand beschäftigt, der von öffentlichem Informationsinteresse getragen ist. Das wird man hier annehmen können. Man kann hier unterstellen, dass die Veranstaltung, um die es hier geht, dass das Berichtsgegenstand von öffentlichem Informationsinteresse ist. Das führt in Konsequenz dazu, dass diejenigen, die auf dem Bild dann oder die in dem Video abgebildet sind oder in der Berichterstattung abgebildet werden, die braucht man dann grundsätzlich nicht mehr um Einwilligung zu bitten und darum zu bitten, ob sie damit einverstanden sind, dass man das Bild von ihnen zeigt. Was insofern natürlich auch klar ist, weil wenn man sie fragen würde, würden natürlich alle verneinen. Und das führte dann im Ergebnis dazu, dass Berichtsgegenstände von öffentlichem Informationsinteresse eigentlich kaum noch bebildert werden können. Deswegen sagt die Rechtsprechung und der Gesetzgeber, liegt also ein Berichtsgegenstand vor von öffentlichem Informationsinteresse, dann ist eine Veröffentlichung auch ohne explizite Einwilligung des Betroffenen möglich. Das führt natürlich nicht dazu, dass allein die Feststellung, dass es ein spannendes Thema ist, dass also ein Thema erörtert wird von großem Interesse, dass dann automatisch auch die Veröffentlichung des Bildes zulässig ist. Es führt nur dazu, dass man sagt, wir verzichten dann auf die Einwilligung, aber es folgt dann nochmal die Überlegung, ob berechtigte Interessen des Betroffenen möglicherweise einer Veröffentlichung des Bildes entgegenstehen. Und das ist im Rahmen der Abwägung dann zu klären. Und wenn Sie mich fragen, warum das kritikwürdig ist, weil aus meiner Sicht hier relativ klar und offenkundig berechtigte Interessen der Abgebildeten einer Veröffentlichung entgegenstehen.
Welche wären das?
Naja, also es ist so, dass zunächst einmal wir ja hier eine Einheit haben aus einem Wort- und Bildberichterstattung. Und wir haben hier eine Berichterstattung, die aus meiner Sicht offenkundig darum bemüht ist, tatsächlich die Betroffenen an den Pranger zu stellen. Das geht schon aus meiner Sicht daraus hervor, dass die Bild insoweit, also ununterbrochen, spricht von, ich guck gerade mal, was sie da, also sie spricht von den Shampoos-Nazis. Sie haben tatsächlich natürlich ganz, ganz viele Begrifflichkeiten hier entwickelt und Wortschöpfungen sich ausgedacht, die im Grunde genommen nicht darauf aus sind, hier eine sachliche und in der Sache berechtigte Kritik an dem Vorgang sozusagen, also war nicht darauf aus, diese sachliche Kritik zu äußern, sondern es war darauf aus, die Betroffenen schon durch die Benennung mit diesen Begrifflichkeiten in den, ja, zu, ja, abzukanzeln. Und dazu kommt natürlich noch weitere, dass die Berichterstattung im Grunde genommen keinen Zweifel daran lässt, dass die Vorwürfe, die hier erhoben werden, ausgemachte Sache sind.
Ja, aber das kann man auch im Video sehen.
Man kann im Video sehen, dass gesungen wird. Das stimmt schon. Und insofern kann man auch sich darüber unterhalten, wie das einzuordnen ist, dass die dort singen. Aber das rechtfertigt aus meiner Sicht nicht die Frage, ob das jetzt zum Beispiel, ob das Singen dieser Parole Volksverhetzung ist, ob andere Straftatbestände hier im Raum stehen. Und wenn ich mir die Bild-Zeitung anschaue, dann lässt die Bild-Zeitung überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Vorwürfe oder dass hier auch strafrechtlich relevant agiert wurde und dass es hier zu zum volksverhetzenden Absingen von irgendwelchen Parolen gekommen ist. Und das ist wiederum nicht ausgemacht. Das wird das Ermittlungsverfahren zeigen. Und da sollte es auch aus meiner Sicht verortet werden. Und allein die Tatsache, dass das gesungen wird, erfüllt nicht den Tatbestand der Volksverhetzung.
Wann würde es denn strafbar sein, was Sie da im Video machen?
Also es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht hat sogar mit Blick auf die Parole Deutschland den deutschen Ausländer raus gesagt, dass das erstmal für sich betrachtet eine Meinungsäußerung ist. Und insofern ist der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt, wenn noch weitere Umstände hinzutreten, die vorliegen müssen, um den Straftatbestand zu erfüllen. Also es macht sich strafbar, wer zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt. Und aufstacheln ist ein aktives Moment. Das ist ein aktives Einwirken auf Dritte, auf deren Gefühle, auf deren Intellekt. Und zwar in einer Weise, die aus der Sicht desjenigen, der aufstachelt, objektiv geeignet ist.
Das heißt, ein T-Shirt mit der Aufschrift Deutschland den deutschen Ausländer raus wäre Volksverhetzung, wenn ich das aber im Freundeskreis einfach nur sage, nicht?
Also ich würde das jetzt nicht unterschreiben, dass ein T-Shirt Deutschland den deutschen Ausländer raus auf einem T-Shirt Volksverhetzung ist. Das ist vollkommen unstreitig, total geschmacklos. Es ist meinetwegen auch Ausdruck einer Missachtung. Es ist ethisch verwerflich. Das alles gar keine Frage. Ob es Volksverhetzung in strafrechtlicher Hinsicht ist, das muss geprüft werden. Ich will noch mal sagen, wir haben ja übrigens, vielleicht in den letzten Wochen haben Sie es ja mitbekommen, da war ja diese interessante Geschichte Höcke. Höcke ist wegen der SA-Losung Alles für Deutschland verurteilt worden, musste 13.000 Euro zahlen und begründet wurde das unter anderem unter Hinweis auf sein Geschichtslehrer-Dasein, aber eben auch damit, dass ihm bekannt war oder bekannt sein, das wurde unterstellt, dass ihm die historische Bedeutung dieser Losung bekannt war und er in Kenntnis dessen diese Parole verwendet hat in einer politischen Rede. Das heißt, das war sozusagen das Setting, das am Ende dazu geführt hat, dass er verurteilt wurde. Kathi Hummels hat genau das Gleiche gesagt. Hat auch gesagt, alles für Deutschland. Und da wurden noch nicht mal Ermittlungen aufgenommen. Und begründet wurde das mit dem Hinweis, dass in der Person von Kathi Hummels und in ihrer Persönlichkeit überhaupt keine Anhaltspunkte vorliegen, die den Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens überhaupt nur rechtfertigen. Daran merkt man, dass die Losung als solche immer nur strafbar ist, wenn in dem Fall aus der Sicht eines außenstehenden Durchschnittsempfängers, wie es so schön heißt, Durchschnittsbeobachters, wenn aus dessen Sicht das einzuordnen ist als eben in dem Fall als eine volksverhetzende Maßnahme. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich will ein Beispiel nehmen, wenn wir jetzt bei dem Video, wenn sich herausstellen sollte, das sind alles junge Leute, die dort in Springerstiefeln getanzt haben, dann wäre das natürlich ein Umstand, der bei der Bewertung, wie das Singen dieser Parole einzuordnen ist, eine Rolle spielen würde. Das wissen wir nicht. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht sagen, ob der Tatbestand erfüllt ist oder nicht. Ich glaube allerdings, sagen wir mal, aus den Umständen, die mir als Betrachter des Videos jetzt sozusagen entgegenspringen, ich halte es für, wenn ich das mal so sagen darf, für total abwegig, hier zu einer Straftat oder zu einem strafbaren Verhalten zu kommen, zumindest mit Blick auf diejenigen, die gesungen haben. Also bleiben wir mal bei der jungen Frau, die dort immer sehr prominent gezeigt wird. Bei dieser jungen Frau glaube ich nicht, dass das konkrete Setting und die gesamten Umstände, die hier vorliegen und die es zu bewerten gilt, dass die dann am Ende des Tages bei den Ermittlungsbehörden dazu führt, dass das strafbar war. Bei dem Mann, der den Arm hebt, Hitlergruß, und die Finger an die Oberlippen legt, da ist es ein bisschen anders, zumal dort unter Strafe steht das Verwenden dieser Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Und das Zeigen des Hitlergrußes ist ein solches Zeichen, sodass allein sozusagen der äußere Tatbestand nämlich dann erfüllt wäre, wenn das Verhalten von ihm als Hitlergruß einzuordnen ist. Und auch hier würde ich jetzt sagen, aus dem Setting, das ich sehe, wenn ich mir den Film anschaue, bin ich der Meinung, dass man das tatsächlich so einordnen kann. Also wenn jetzt das Hitlerbärtchen nicht gezeigt worden wäre, hätte man sagen können, das ist im Grunde genommen das rhythmische Bewegen, wie es beim Rave immer jedes Wochenende tausende Leute machen. Sodass also in Gesamtheit hier aus meiner Sicht es vielleicht zu einer anderen Einordnung kommt. Aber bei dem Singen des Slogans oder dieser Parole gehe ich nicht davon aus, dass das strafbar ist. Also das sehe ich anders.
Eine der Personen auf dem Video, ich glaube, es war sogar die junge Frau, hat sich dann hinterher rausgeredet damit, dass sie nur ein Meme nachgesungen hätte, dass sie also letztlich nicht auf den Inhalt angekommen wäre. Das klingt für mich ein bisschen, als hätte die extreme Rechte es geschafft, ihre Menschenfeindlichkeit zur Popkultur werden zu lassen. Wie klingt das für Sie? Ist das eine glaubwürdige Entschuldigung?
Also interessanterweise hat ja mit der gleichen Begründung, haben ja die Schülerinnen und Schüler aus dem Internat Luisenlund ihre gleichgerichtete, ich sage jetzt mal, Entgleisung gerechtfertigt. Also es ist so, dass ich habe keine Veranlassung zu glauben, dass das nicht stimmen könnte. Deswegen will ich das nicht bewerten. Aber was sie uns damit sagen will, ist, dass sie damit nicht ihrer Gesinnung sozusagen freien Lauf gelassen hat, sondern dass sie dort im Grunde genommen etwas nachgemacht hat, und in diesem Nachmachen, das fand sie witzig oder wie auch immer, aber dass darin eben nicht ihre eigene Gesinnung zum Ausdruck kommt. Ich hätte ihr davon abgeraten, sich zu positionieren, aber ich habe jetzt auch keine Veranlassung, ihr zu unterstellen, dass das nicht so ist.
Das heißt, es macht strafrechtlich tatsächlich einen Unterschied, ob man einen Liedtext oder eine Parole ernst oder ironisch gemeint hat?
Absolut, das macht natürlich einen Unterschied. Teil des Straftatbestandes ist die Absicht, auf Dritte einzuwirken. Das heißt, wenn ich sage, es geht um das Anstacheln oder um das, dann ist darin ein aktives Moment zu sehen. Das heißt, ich wirke auf jemanden ein. Und ich habe auch die Absicht, auf jemanden einzuwirken. Wenn ich das nicht tue, dann ist das nicht strafbar. Und also wenn zum Beispiel jetzt Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, wenn das jetzt gebrüllt wird von einer bei einer Demonstration von 30 glatzköpfigen, mit Springerstiefeln und Bomberjacken versehenen jungen Männern, die bedrohlich laut das skandieren, dabei durch den Ort gehen und das brüllen, dann richten sie diese Deutschland diesen Slogan an die Zuhörer. Das hat sie, das will sie ja möglicherweise gar nicht. Sie sagt, das ist, kann man ihr aus meiner Sicht, aber das ist, wie gesagt, Gegenstand der Ermittlungen. Ich kann nicht erkennen, dass sie hier mir jetzt damit eine Botschaft vermitteln möchte. Und ich kann erst recht nicht erkennen, dass damit ernsthaft die Absicht verbunden sein könnte, auf mich einzuwirken. Das Ganze ist aus meiner Sicht tatsächlich weit davon entfernt. Aber auch da wiederum, es bleibt der Ermittlung vorbehalten. Ich glaube, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das strafbar ist.
Folgen hat es aber trotzdem. Was passiert typischerweise nach solcherlei Berichterstattung mit den Betroffenen?
Also, wir haben es jetzt gelesen. Ich unterstelle jetzt mal, dass die Berichterstattung in der Bild insoweit zutrifft. Also, ich glaube, mittlerweile hat die Bild ja doch relativ stolz verkündet, dass alle ihre Jobs verloren haben und dass sie alle ihre sozialen Aktivitäten gelöscht und eingestellt haben, dass sie in einem Fall wird die Exmatrikulation erwogen. Es wird in einem Fall wird berichtet, dass auch schon Freunde und Familien irgendwie, ich sag's mal, angefeindet wurden. Böhmermann ruft auf, wer und wo sind diese Leute? Also es ist ja irgendwo selbsterklärend, dass in einer solchen Situation Ängste entstehen, und zwar existenzieller Art, aber auch tatsächlicher Art, dass ich könnte mir vorstellen, dass es auch gesundheitliche Folgen hat und so weiter und so fort.
Wie würden die Opfer sich dagegen wehren können? Können die das überhaupt?
Also es gibt ja zwei Ebenen. Also einmal kann man sich die Frage stellen, wie ist die Berichterstattung jetzt in jedem Einzelfall einzuordnen rechtlich? Und es ist mittlerweile so viel berichtet worden, dass es jetzt auch in unserem Gespräch zum Beispiel gar keinen Sinn macht, sozusagen im Detail auf die einzelnen Berichte einzugehen. Aber sie könnte ganz, ganz sicher gegen eine Vielzahl der Berichte, die aus meiner Sicht relevante Prangerwirkung haben, könnte sie sich natürlich zur Wehr setzen, deren dort Inhalte verbieten lassen. Und ich glaube auch, dass die Berichterstattung zum Teil so gravierend rechtsverletzend ist, dass auch Geldentschädigungsansprüche denkbar sind. Das ist alles keine Frage. Ich habe jetzt übrigens gesehen, dass auch in den sozialen Netzwerken hat ja eine unglaubliche Treibjagd stattgefunden. Aber dort, zum Beispiel bei TikTok, sind mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viele Beiträge auch wieder gelöscht worden. Das ist möglicherweise auch das Ergebnis der Berichterstattung über die gravierenden Folgen für die Betroffenen. Es kann aber auch natürlich sein, dass man sich insoweit auch schon an die Plattform gewandt hat, um die Berichterstattung dort zu verhindern, beziehungsweise um die Beiträge dort vom Netz zu kriegen. Das weiß ich nicht. Aber es hat jedenfalls eine Reaktion gegeben, die dazu geführt hat, dass in vielen sozialen Netzwerken da schon auch viel wieder gelöscht wurde. Mit Blick auf die Berichterstattung hier in der Bild, ja, da müsste man sich im Grunde genommen jeden Einzelnen vornehmen und gucken, wie weit man das hier löschen kann.
Das heißt aber aus der Welt sind die Presseberichte dann nicht. Aus den sozialen Medien kriege ich es raus, aus der Presse kriege ich es nicht ganz raus.
Also ich würde schon glauben, oder ich glaube auch, dass die Bild hier, dass man hier dazu viel, viel dazu beitragen kann, dass die Beiträge, ich sage immer Bild, der WDR hat übrigens auch die ganzen, aus meiner Sicht, sehr vorverurteilend berichtet. Aber ich glaube schon, dass man die Beiträge rauskriegt. Wo es dann mühsam wird, ist dann, wenn Beiträge geteilt werden und man zum Beispiel nicht weiß, wo sie gehostet werden, wo man dann also nur noch über die Plattform rankommt. Es ist mühsam, es kostet Geld, aber es ist nicht vollkommen unmöglich. Aber es ist natürlich auch Teil der tatsächlich ruinösen Folge, die das Ganze für die Betroffenen hat.
diese ruinösen Folgen, die ja im Wesentlichen durch einen Ansehensverlust, einen Reputationsverlust zustande kommen. Ich verliere meinen Job, ich verliere meine Wohnung, ich verliere was auch immer. Kann man diese Nachteile eines Ansehensverlusts vor Gericht dann eigentlich auch geltend machen? Also kann ich von irgendwem Schadenersatz dafür verlangen?
Ja, also man spricht immer untechnisch von Schadensersatz, aber eigentlich ist es eine Geldentschädigung. Das heißt, das ist so eine Kompensation der, wie es so schön heißt, Schmerzen im Geistigen. Das heißt also, das sind letzten Endes die Positionen, die Sie gerade genannt haben, die sich nicht runterbrechen lassen auf bestimmte Beurteilungsparameter, sondern die im Geist, also das sind immaterielle Schäden und die sollen damit kompensiert werden.
Jetzt haben wir es da ja zu tun mit identifizierender Berichterstattung. So ganz grundsätzlich, ab wann dürfen Medien sowas? Wenn es Prominente sind, also wenn, oder? Also Politiker kann ich mir auch vorstellen.
Also es ist klar, man darf über Ereignisse, die von zeitgeschichtlicher Bedeutung sind, auch identifizierend berichten.
Na gut, aber wenn jetzt irgendetwas, also ein solches Video, auf sämtlichen sozialen Medien rotiert, dann ist das doch schon seine eigene zeitgeschichtliche Bedeutung.
Genau. Und jetzt, deswegen sage ich ja auch, dass man darüber auch berichten darf. Und man darf natürlich auch darüber berichten, eben weil das eigentliche Thema ja tatsächlich sehr spannend ist und sehr und von hoher gesellschaftlicher Relevanz ist, nämlich die Frage, woher kommt eigentlich dieser wachsende Rassismus? Woher kommt die Ausländerfeindlichkeit, der Antisemitismus? Das ist natürlich eine ganz relevante gesellschaftliche, zeitgeschichtliche Frage und die kann man auch stellen und zwar stellen aus Anlass zum Beispiel einer solchen fürchterlichen Entgleisung und kann darüber berichten, so dass man auch diese Entgleisung als solche thematisieren kann. Aber wenn ich das jetzt so schildere, wird auch relativ schnell klar, dass für diese Berichterstattung es völlig unerheblich ist, wie die Betroffenen aussehen. Es ist vollkommen unerheblich, wo sie studieren, woher sie kommen. Es ist auch nicht relevant, ob vermutet wird, dass Eltern sie finanzieren, dass sie, also all das, was dort ja als Narrativ, um diese Fürchterlichkeit noch weiter zu unterstreichen, aus meiner Sicht frei erfunden, dort hineingeschrieben wurde. Dass man kann über diese spannenden und wirklich drängenden Fragen kann man sich austauschen, ohne dass die Betroffenen identifizierbar gemacht werden. Und deswegen ist es so, dass man bei einer solchen Abwägung wird man das eben auch zu berücksichtigen haben. Und insofern bin ich der Meinung, dass die Bild an dieser Stelle, das ist so eine Stellvertreterberichterstattung. Es ist so eine Berichterstattung, der uns ein Thema vorgegeben wird, das wollen wir gar nicht haben. Und das gibt uns in dem Fall die Bild vor und verhindert damit eigentlich, dass über das interessierende Thema Grund der alltäglichen Ausländerfeindlichkeit, wachsender Rassismus, dass über dieses Thema gesprochen wird. Jetzt sitzen wir beide hier und unterhalten uns über die Zulässigkeit einer Berichterstattung, und zwar in Bezug auf Leute, Personen, die wir beide nicht kennen, die uns beide auch nicht wirklich interessieren. Aber wir unterhalten uns nicht über die Frage, woher kommt diese Ausländerfeindlichkeit. Sodass diese Berichterstattung im Grunde genommen, das ist so eine Art Stellvertreter. Das heißt, ich habe den Eindruck, oder ich stelle das jetzt mal in den Raum, vielleicht wird diese Berichterstattung deshalb geführt oder deshalb gemacht, weil um zu verhindern, dass wir über die Ausländerfeindlichkeit und über den Grund, woher sie kommt, sprechen, weil möglicherweise im Rahmen einer solchen Frage auch oder in einer solchen Berichterstattung zu fragen wäre, ob nicht vielleicht die Bild an einer solchen Entwicklung maßgeblichen Anteil hat. Das ist ja durchaus eine Frage, die man mal stellen kann. Nicht durch das Setzen von Themen. Also ich sage jetzt an der Ausländerfeindlichkeit, nicht, ob die Bild möglicherweise durch das Setzen von Themen, durch Sprache und so weiter einen Anteil daran hat, dass wir einen wachsenden Rassismus, eine Ausländerfeindlichkeit in der Gesellschaft hier feststellen. Das ist eine Frage, die man stellen kann. Und diese Frage soll nicht gestellt werden. Und weil sie nicht gestellt werden soll, bastelt man eine Berichterstattung, die uns eigentlich alle gar nicht interessiert, die aber unglaublich viel Kräfte, Energien, Emotionen bindet und verhindert, dass man sich mit den eigentlich interessanten Fragen tatsächlich auseinandersetzt. Und das ist so ein Punkt, finde ich, problematisch. Also ich will der Bild jetzt nicht unterstellen, dass sie dort das mit Bedacht so tut, um etwas zu verhindern. Aber sie tut es natürlich, weil in dem Fall zum Beispiel auch das kommerzielle Interesse im Raum steht. Und das Interesse wird natürlich viel eher entsprochen, wenn eine Berichterstattung, die so personalisiert daherkommt, lanciert wird, als wenn ich eine trockene Debatte führe, für die die Bild-Zeitung zu Recht im Zweifel für sich selber sieht, gar nicht das richtige Forum zu sein. Aber das ist natürlich so, dass hier auch der kommerzielle Aspekt eine große Rolle spielt. Ja, und insofern muss man auch nochmal sagen, wenn ich mal eins hinzufügen darf, deswegen verstehe ich auch nicht, dass bei all dieser offenkundig herrschenden Betroffenheit, dass jetzt vor Abschluss von irgendwelchen Ermittlungen alle in das gleiche Horn blasen und sofort Konsequenzen herbeiführen und das auch noch gut finden, wie Armin Laschet, der sagt, das ist doch super, dass sie ihren Job verlieren. Das finde ich sehr, sehr schlimm. Es führt nämlich dazu, dass man vielleicht auf der einen Seite sagt, das war nicht strafbar, aber auf der anderen Seite sagt, wir sind aber nicht damit einverstanden, dass die ohne Strafe hier rauskommen. Und das kann es eigentlich nicht sein. Also ich finde, dass Strafe wird ausgesprochen, wenn man sich in einer bestimmten Art und Weise fehlverhalten hat. Und wann das der Fall ist, hat der Gesetzgeber festgelegt, steht im Strafgesetzbuch. Und wenn da drin steht, du wirst bestraft, wenn der Tatbestand der Volksverhetzung von dir erfüllt wird, dann ist das so. Und dann muss man gucken, ob das der Fall ist. Wenn man dann aber zu dem Ergebnis kommt, nein, das hat hier keine Volksverhetzung gegeben, dann kann ich natürlich nicht sagen, mit dem Ergebnis bin ich unzufrieden. Und jetzt nehme ich sozusagen die Bestrafung in die eigene Hand. Also die Medienjustiz ist nicht sozusagen so eine Art Auffangbecken für die ganzen Freigesprochenen, von der die Bild sagt, das sehen wir nicht ein. Ja. Ich bin schon der Meinung, dass das ist eine Ächtung, was ja nichts weiter ist als eine veritable Strafe heutzutage. Das ist, dass das nicht gerechtfertigt ist in so einer Situation. Wenn der Gesetzgeber sagt, das ist okay, dann kann man sich über, da kann man sich über die gesellschaftlichen Zustände austauschen. Man kann gucken, wie man verhindern kann, dass solche, ja, Entgleisungen passieren. Man kann gucken, hat es vielleicht einen Grund auch in der Politik, hat es einen Grund in anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen und Kreisen und kann darauf einwirken. Aber ich kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, dass der Einzelne, der strafrechtlich im Grunde genommen sich nicht verhalten hat, dass ich sage, ja, pass mal auf, aber ich sorge jetzt durch meine Arbeit dafür, dass du eigentlich erstmal deine gesamte gesellschaftliche Existenz verlierst. Und das muss ich sagen, nee, also sehe ich tatsächlich nicht als eine Option an.
Felix Damm, vielen Dank.
Gerne.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.